Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen heute Morgen hier zum Gottesdienst in Peter und Paul. Entschuldigen Sie das Geräume hier in den letzten zwei Minuten vor dem Gottesdienst. Wenn ein Küster krank ist, dann merkt man erst in dem Moment, was der so viel an Kleinkrams zu erledigen hat, damit am Ende sogar die Osterkerze brennt, wenn der Gottesdienst beginnt. Schön, dass Sie da sind, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Jeder und jeder so in der Lage seines Lebens, wie es gerade ist. Die jungen Leute sind heute nicht da, weil sie nicht zur Kirche wollen, sondern weil sie 20 Kilometer weiter wilde Party machen. Und wir besinnen uns heute auf unsere Weise darauf, was das heißt, mit Gott unterwegs zu sein in diesem Leben, in den Höhen und in den Tiefen. Sie werden merken, es zieht sich so ein leicht melancholischer, nachdenklicher roter Faden durch diesen Gottesdienst. Das hat so manchen Grund. Der wesentliche Grund ist die Gestalt, um die es heute geht, die sich irgendwie im Laufe der letzten Wochen bei mir aufgedrängt hat. Das ist der Prophet Jeremia mit seiner Geschichte und dem wunderschönen uralten Bild von Michelangelo, das Sie da jetzt schon auf Ihrem Liedblatt vor sich haben. Wir gucken mal, was das in uns bewegt. Wir beginnen mit dem Lied 502 aus der Liedermappe. Das ist das etwas größere Gesangbuch, das Sie haben. Wir wollen miteinander einen Psalm beten, den finden Sie auf der Rückseite dieses Bildes, das Sie am Anfang bekommen haben. Das sind Worte aus dem Psalm 73. Wir beten das im Wechsel. Ich beginne mit den links gedruckten Versen und bitte Sie, mit den rechts eingerückten Versen zu antworten. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum läuft ihnen der Löwe zu und schlürft ihr Wasser. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Vater im Himmel, dafür danken wir dir, dass dein Frieden, deine Liebe und deine Treue kein Ende hat, dass sie jeden Morgen neu ist, uns ins Leben ruft, uns auf den Weg setzt, dass du uns begegnest in den kleinen und großen Momenten. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt das Herz, die Augen, die Ohren öffnest für deine Gegenwart. Sprich du zu uns durch dein Wort, durch die Musik, durch die Gemeinschaft in der Stille. Das bitten wir dich, denn du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Wir hören eine Lesung aus dem Alten Testament. Sie ist aufgeschrieben beim Propheten Jeremia. Gott hat ihn mit einer deutlichen Mahnung an das Volk als Prediger beauftragt. Wenig später sucht Jeremia sich einen vielbesuchten Platz im Eingangsbereich des Tempels, um Gottes Botschaft an das Volk weiterzugeben. Wir hören, wie diese Predigt in Jeremia 7 überliefert ist. Dieses Wort kam vom Herrn zu Jeremia. Stell dich in das Tor am Haus des Herrn und verkünde dort diese Botschaft. Hört das Wort des Herrn, ihr alle aus Juda, ihr, die ihr gerade durch diese Tore geht, um den Herrn anzubeten. So spricht der Gott Israels. Ändert euer Verhalten und tut Gutes, dann lasse ich euch an diesem Ort wohnen. Verlasst euch nicht auf das verlogene Gerede. Der Tempel des Herrn wird uns schützen. Ja, hier ist der Tempel des Herrn. Nein, es ist ganz anders. Ihr müsst euer Verhalten ändern und Gutes tun. Bei euch soll es gerecht werden. Unterdrückt nicht Fremde, Witwen und Waisen. Vergießt nicht unschuldiges Blut an diesem Ort und lauft nicht anderen Göttern nach, denn das wäre euer Untergang. Ihr verlasst euch auf verlogenes Gerede. Das aber nützt euch gar nichts. Ihr stehlt, ihr mordet, begeht Ehebruch, schwört Meineide und bringt Baal Räucheropfer dar. Ihr lauft anderen Göttern nach, die ihr gar nicht mal kennt. Ist es nicht so? Haltet ihr dieses Haus, das meinen Namen trägt, etwa für eine Räuberhöhle? Geht dorthin, wo früher mein Tempel war, nach Shiloh. Dort war ich in meinem Namen gegenwärtig. Schaut euch an, was ich trotzdem mit ihm gemacht habe, wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Jetzt trifft es diesen Tempel hier, weil ihr dasselbe getan habt. Amen.
Singen miteinander aus der Liedermappe, das Lied Nummer 115, aus der Tiefe rufe ich zu dir.
Wir hören eine Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi. Er schreibt diesen Brief aus einem römischen Gefängnis, in dem er inhaftiert ist. Seine Freunde sollen sich keine Sorgen machen. Offenbar dient selbst dieser Gefängnisaufenthalt dazu, das Evangelium auszubreiten. Paulus schreibt: Brüder und Schwestern, das sollt ihr wissen, meine Lage hat die Verbreitung der guten Nachricht sogar noch gefördert. Allen Leuten im Palast des Statthalters und allen anderen hier ist nämlich bewusst geworden, ich bin deswegen in Haft, weil ich zu Christus gehöre. Und viele Brüder und Schwestern, die wie ich zum Herrn gehören, haben durch meine Haft Zuversicht gewonnen. Die wagen jetzt viel mehr und verkünden die Botschaft ohne Furcht. Einige verkünden Christus wohl aus Neid und Streitsucht, aber bei anderen geschieht es durchaus mit gutem Willen. Sie tun es aus Liebe. Denn sie wissen, dass es mein Auftrag ist, vor Gericht die gute Nachricht zu verteidigen. Die anderen aber, die Christus aus Eigennutz verkünden, meinen es nicht ehrlich. Sie wollen es mir in meiner Gefangenschaft noch schwerer machen. Was soll's? Ob mit dem Hintergedanken oder aufrichtig, die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich.
Mit allen Christen auf Erden bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Aus dem Gesangbuch das Lied 593, Harre meine Seele. Liebe Gemeinde, alt ist er geworden, der Prophet Jeremia, wie Michelangelo ihn sich vorgestellt und im Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle verewigt hat. Sie können noch einmal vielleicht kurz auf das Bild gucken. Man sieht das gar nicht, wenn man da drunter steht. Sucht erstmal, wo stecken die ganzen Propheten. Das Bild ist ein bisschen aus der Nähe. Und dann sieht man, alt ist er geworden, man muss nur den weißen, ungepflegt zerzausten Bart angucken. Jeremia wirkt nachdenklich, in sich versunken ein wenig. Und gleichzeitig ist da irgendwie doch noch Kraft in ihm. Die linke Hand scheint irgendwie in Bewegung, genauso wie die Beine nicht so zusammengelegt sind, als wollte er wirklich noch lange so sitzen bleiben. Seine Kleidung ist reich und reichlich. Ich sehe rote, grüne, weiße, gelbe, ganz unterschiedliche Stoffe. Kann gar nicht genau sagen, Zwiebelprinzip sagt man heutzutage im Kindergarten und in der Schule. Ne? So ist er angezogen. Man kann gar nicht erkennen, wie viele unterschiedliche Schichten er da anhat. Das eine sieht aus ein bisschen wie ein Chorhemd. Und dann fällt der Blick auf die derben, aber deshalb nicht unbedingt unansehnlichen Lederstiefel. und man ahnt vielleicht die Wege, die er darin schon zu gehen hatte. Was gibt's? Könnte auch... Nee. Meinst du? Okay, das ist eine Reise nach... Das wäre auch was, aber... Okay, lassen wir offen. Ja, hilft ja nichts. Der Sinn eines... mein Lieblingsspruch, ja, was hilft denn? Mein Lehrer sagte immer, Rainer Volp, ein Künstler ist jemand, der aus Antworten Rätsel macht. Wie schön, dass wir gucken. Dass wir gucken, anfangen zu überlegen, was mag das sein? Vielleicht ist der barfuß, ich kann es... Lassen wir offen. Alt ist er geworden, Jeremia, nachdem eines der dicksten Bücher der Bibel benannt ist. Er ist in der Bibel, wie bei Michelangelo, eine große Gestalt des Alten Testaments. 52 Kapitel hat sein Buch. Wenn man die Basisbibel nimmt, ich habe das vorgestern nochmal gemacht, weil ich es mir gar nicht vorstellen konnte, so richtig, 100 Seiten Jeremia. Das ist eine ganze Menge. Da darf einer wohl alt werden, wenn die Bibel 100 Seiten braucht, um ein wenig aus seinem Glauben und seinem Leben zu erzählen. Und wenn man ein bisschen anfängt zu lesen, dann ahnt man wenigstens einen roten Faden, der sich durch seine Geschichte als glaubender Mensch durchzieht und ihn bis heute wichtig macht. Es ist eine ganz große Treue, mit der er seinen Weg durch das Leben geht. Ein erstes Aufleuchten dieses roten Fadens, der sich da durchzieht, haben wir in der Lesung eben gehört. Das ist großartig vorgelesen, Günther, und ich habe mich gefragt, wie mag dir das eigentlich beim Vorbereiten gegangen sein? Wie mag es Ihnen beim Hören dieser Worte gegangen sein? Ich habe eben nochmal wieder tief Luft geholt, als ich Jeremias Worte gehört habe. Streng, klar, unbequem. Worte, wie man sie nicht gerne hört, wenn sie das eigene Leben so grundsätzlich hinterfragen, wie Jeremia das tun soll, in Gottes Auftrag. Wie muss es Jeremia ergangen sein, als dieses Wort ihn erreichte, traf, erfasste? Die Bibel hat ganz viele Begriffe für diesen Vorgang, dass Gott zu einem Menschen spricht. Es sind ja auch nicht allein die Worte, die beunruhigen. Gott schickt Jeremia an einen der meistbesuchten Plätze des Landes, in den Tempel und dort an eines der großen Tempeltore, an denen niemand vorbeikommt, der diesen heiligen Ort betreten möchte. Und da klingt diese Predigt, ihr erster Satz, wie ein Donnerhall durch den Tempel und über seinen Besucher hinweg. Bessert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch an diesem Ort wohnen. Und das, was Jeremia dann hinterher schiebt an Erläuterungen, das hat es in sich. Abgötterei, sexuelle Verfehlungen aller Couleur, Mord, Totschlag, Lug, Betrug, alles dabei, jeder sein Fett weg, würden wir heute sagen. Und jeder, der am Tor vorbeigeht, muss Jeremias Worte als Gottes Worte an sich hören. So unmissverständlich spricht er sie Leute im Vorbeigehen an. Und selbst wenn sie versuchen, vorbeizuhetzen, sich vorbeizuschleichen, klingen seine Worte doch irgendwie in ihnen nach. Für manchen in der Zeit mag das klingen wie ein Spiegelbild der großen Reformen, die der König Josia zu einer selben Zeit veranlasst hat. Auch der war von Gottes Wort so überrascht und überrumpelt, dass er gar nicht anders konnte als alles ändern, weil er gemerkt hat, Gott spricht zu mir, ich muss in Bewegung kommen. Erst rückblickend erleben viele Israeliten, Jüdinnen und Juden diese Klarheit des Propheten als großen Segen. Zu seinen Zeiten selbst, als er im Tempel steht und predigt, haben aber die Priester, die Prophetenkollegen, selbst Kanzler und Könige noch seinen Ruf zur Umkehr und Buße kleingeredet. So schlimm sind wir doch gar nicht. So ernst kann Jeremia es nicht meinen. Was wäre das für ein Gott, der uns zur Rechenschaft ziehen wollte? Der Erfolg, den Jeremia mit seinen Predigten hat, ist überschaubar. Er wird zurückgestoßen, nicht ernst genommen. Und ändert trotzdem nichts daran, dass Jeremia treu und verlässlich immer wieder hinhört, was Gott ihm sagt und es weitersagt. Sein Erfolg, das sagen letztlich 100 Seiten Bibel. Sein Erfolg und sein Dienst besteht nicht darin, dass er immer fragt, mögen die mich, hören die mich, sondern dass er in großer Treue die Worte hört, sie merkt, versteht und sie dann weitersagt.
für ihre Wahrheit, für das, was aus ihnen wird, wie Menschen sie aufnehmen oder nicht, muss Jeremia nicht einstehen. Ob die Menschen ihr Leben ändern, ob und wie sie noch einmal neu nach Gottes Gegenwart suchen, das ist nicht seine Verantwortung. Seine Verantwortung ist, das Wort zu hören und es weiterzusagen und darauf zu vertrauen, dass Gott sich hoffentlich was dabei gedacht hat. Manchmal ist es ein kleiner Auftrag, den man zu erfüllen hat. Und trotzdem kann solche Treue zu einer Botschaft, zu einem Auftrag, den Gott gibt, ganz schön schwer auf den Schultern auf einem Leben liegen. Vielleicht ist Michelangelos Jeremia auch deshalb doch ein bisschen in sich zusammengesunken, nachdenklich, guckt nach unten und fragt sich, was sein könnte. Die Frauen im Hintergrund des Bildes wenden sich ab. Ich habe nochmal geguckt, Michelangelo hat wirklich überall hinter diesen Prophetengestalten auch Menschen aus dem Leben gemalt und immer haben diese Pärchen eine andere Funktion. Diese Frauen im Hintergrund des Bildes wenden sich ab, drehen Jeremia den Rücken zu. Vielleicht kommen sie gleich ins Tuscheln über ihn. Denkbar ist das, denn irgendwann beginnt sich Widerstand gegen Jeremia zu regen. Wie sollte einer am Tor des Tempels stehen, schwerwiegende Vorwürfe formulieren und dann nicht irgendwann ins Visier von Priestern und Politikern geraten? Es folgen eindringliche Verhöre, körperliche Züchtigungen und am Ende wird er ins Gefängnis geschmissen. Kurzer Prozess. Und gleichzeitig erweitert Gott seinen Auftrag an Jeremia. Er beauftragt ihn mit symbolischen Handlungen, die dem Volk klar machen sollen, wie ernst die Bedrohung durch die herannahenden feindlichen Truppen ist, wie groß der Zorn Gottes über die Sünde des Volkes ist. Performances nennen wir das heute, was Künstler machen. Menschen zahlen viel Geld dafür, um das auf der Documenta oder im MoMA mal mitzuerleben. Denn Jeremia vergräbt Gürtel, die im Laufe der Zeit verrotten sollen. Dann buddelt er sie wieder aus und sagt den Leuten, so wird Gott euren Hochmut verderben lassen. Er lädt die Priester und Ältesten zu einer großen Rede ein, bringt einen riesen Tonkrug mit und vor ihren Augen zerschmettert er ihn. Und dann sagt er, so wird Gott das mit euch machen. Wenn man sich das nur ein bisschen vorstellt, versteht man die grauen und die weißen Haare, die Michelangelo seinem Jeremia gegeben hat. Wie sollte der nicht zwischendurch auch irre werden an diesem Gott, der ihn mit immer neuen Predigtdiensten beauftragten? Gott, der Jeremia zum Sprachrohr für seine Enttäuschung über sein Volk macht und ihn auch immer weiter isoliert. Von Freunden ist nirgends die Rede, der Kontakt zur Familie ist schwer belastet. Eine eigene Familie gründen darf er nicht. Und Jeremia, der hört nicht auf Gott zu hören. Was unter anderem daran liegt, dass er Gott mit seinem ganzen Frust zu belagern beginnt. Dass gerade er es sein muss, den Gott sich als Boten ausgesucht hat. Hättest du dir nicht einen anderen aussuchen können? Warum machst du die Sache immer noch schlimmer? Ich denke gerade, ich habe das Schlimmste hinter mir, dann kommst du mit einer nächsten Idee um die Ecke. Es gibt Abschnitte in diesen verzweifelten Gebeten und Ausrufen Jeremias, die an Hiob in seiner ganzen Not erinnern. Nur, dass Jeremia nicht körperlich krank wird, dafür aber immer stärker seelisch und sozial isoliert ist. Es ist ja tatsächlich auch für ihn nicht zu fassen, warum das alles so schief läuft und die Israeliten nicht glauben wollen. Was? Wer bitte soll denn noch kommen und sie zur Umkehr und zum Glauben rufen, wenn sie schon ihn nicht hören? Wieso sollte Gott sie bewahren, der keineswegs zornig nur ist, sondern auch sieht, wie sie in ihrer eigenen Dummheit alles verlieren, was er ihnen anvertraut hat? Sind sie nicht selbst schuld? Wenn Gott sich ihnen zeigt, zu ihnen spricht und stattdessen schnitzen sie sich Götterbilder aus Holz, vertrauen auf Engelsfigürchen aus Metall? Damit konfrontiert zu werden, ist für Jeremia wahnsinnig anstrengend. Aber je intensiver seine Auseinandersetzung mit Gott, mit seinen Mitmenschen wird, desto sicherer wird er sich, wem sein Herz und seine Seele gehört. Nämlich genau diesem Gott, der ihn so fordert und überfordert und den er trotzdem gerade in diesem Hören und immer neuen Fragen als die eine wahre Quelle seines Lebens und den Sinn seines Tuns entdeckt. Weil er an Gott festhält, weil er Rechenschaft von ihm fordert, und sich selbst dort mit Gott verbunden weiß, wo er nicht versteht. Weil er diesem Gott, von dem er sich überfordert fühlt, immer näher kommt, indem er ihn mit seinen Zweifeln, mit seiner Ohnmacht, seinem Zorn belagert und merkt, Gott bleibt trotzdem an mir hängen. Dass er ihn zwar über die Maßen belastet, dass aber diese Aufgabe genau es ist, an der Jeremia wächst, an der seine Beziehung zu Gott wächst. Das Psalmwort, das wir vorhin gebetet haben, entspricht dem Erleben Jeremias. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so haben wir gebetet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist seine Erfahrung, die wächst, weil er treu an Gott festhält und zugleich merkt, wie er in seinem Ringen von Gott gehalten ist. Aber, letzter Gedanke, diese Beobachtung wächst in Jeremias Herz erst. Wie sein Glaube überhaupt im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wächst und sich verändert. Es gibt wenige Gestalten in der Bibel, deren Glaube über die Dauer eines Lebens so ausführlich beschrieben ist wie bei Jeremia. Und es ist im Blick auf den eigenen Glauben eine ganz wichtige Beobachtung, glaube ich, zu merken, dass dieser Glaube, sein Bild von Gott, seine Beziehung zu Gott, sich im Laufe seines Lebens verändert, entwickelt. Da ist nicht im ersten Moment alles klar und bleibt auch nicht alles so. Da ist dauerhaft was in Bewegung. Gleich im ersten Vers des Buches, da geht es los mit seiner priesterlichen Familie in Anatot. Die tauchen gar nicht mehr wirklich auf. Dass Jeremia sich der Berufung widersetzt von Kindesbeinen an, ist typisch für biblische Berufungserzählungen und zeigt aber vom ersten Moment an, dankt Jeremia, lieber Gott, alles, aber das bitte nicht. Dieser Weg fängt an damit, dass Jeremia sagt, such dir einen anderen. Aber Jeremia bleibt dran. Er geht los und weiter, weil Gott an ihm dran bleibt. Erst im Laufe der Jahre weiten sich die Kreise, der Auftritt am Tempeltor. Dort steht einer, den die Leute schon in der Stadt kennen. Der darf das. Mal gucken, was Jeremia heute zu sagen hat. Er hat sich sozusagen ein bisschen hochgepredigt. Die Leute kennen ihn, haben seine Predigten und Warnungen kennengelernt, ohne dass sie ihm deshalb Glauben schenken würden. Aber immerhin, wenn sich einer an die Tempeltore stellen darf, wenn es lohnt, einem zuzuhören, vielleicht doch Jeremia. Und nach erst wächst neben seiner Bekanntheit auch sein Mut, seine innere Freiheit. Das ist nicht einfach alles so auf einmal da. Als der König in seinem Wahnsinn eine Schriftrolle verbrennen lässt, ein irrsinniger Reichtum der Zeit, auf der Jeremia alle seine Worte aufgeschrieben hat. Da lässt Jeremia sie einfach noch ein zweites Mal aufschreiben, schreibt sogar noch ein paar Gedanken dazu. Der König soll es doch auf jeden Fall wissen. Was ist das für ein Selbstbewusstsein, für eine Sicherheit, die da in ihm gewachsen ist? Aber eben gewachsen ist. Welche innere Gewissheit der Güte und Freundlichkeit, obwohl es außenrum so mies und unsicher ist. Für mich persönlich, das ist vielleicht das einzige Stichwort, um das es geht, ich habe es ja am Anfang gesagt, ist diese Treue, dieses Festhalten, dieses sich Abarbeiten an Gott, das, was Jeremia zu dieser so besonderen Gestalt unseres Glaubens macht. Ich lerne von ihm, Vertrauen auf Gottes Wege zu gehen, die ich mir alleine vielleicht nie suchen würde. Von ihm habe ich vor vielen Jahren gelernt, wenn nötig, mit Gott zu streiten und dabei Gott erst zu entdecken. Wie sein Glaube gewachsen ist, so darf, so soll auch unser Glaube wachsen, sich entwickeln. Glaube ist immer in Bewegung. Er darf sich entwickeln, weil Gott für die, die ihm in Treue nachfolgen, noch immer einen nächsten Tag, noch immer eine Zukunft hat. Eine Zukunft, wie er sie auch für Jeremia hatte, so alt er auch auf diesem Weg geworden sein mag. Amen. Fritz Waldroweit, ne? 559. 595, danke Franzis.
Thank you.
Einige Dinge sind Ihnen bekannt zu geben. Seit letztem Jahr gibt es Kirchenführungen. Heute gibt es wieder eine um 16 Uhr. Alles, was Sie über Peter und Paul noch nicht wussten, in einer Dreiviertelstunde. Herzliche Einladung, heute 16 Uhr. Termine in der kommenden Woche sind eine ganze Reihe Gottesdienste am nächsten Sonntag. Und ich glaube, es ist wichtig, die kurz mitzuschneiden. Sonntag 10 Uhr ist Gottesdienst zum Stadtfest in der Rathauspassage mit Pastorin Lehmann. Und um 10 Uhr ist auch Kita-Gottesdienst im Höpen. Da gehen unsere Schulis aus der Reise, auf die Reise aus der Kita in die Schulzeit. Da haben wir gesagt, das eine wollen wir machen unbedingt und das andere nicht lassen. Also 10 Uhr Gottesdienst zum Stadtfest und macht die ökumenische Runde mit Pastorin Lehmann und um 10 Uhr gleichzeitig Gottesdienst im Höpen. 16 Uhr ist Entsendungsgottesdienst für das Zeltlager in Offendorf und um 18 Uhr Schulentlastungsgottesdienst. Wir danken für die Kollekten und Gaben der vergangenen Woche. Insgesamt wurden 834 Euro gegeben. Gott segne Geber und Gaben auf seine Weise. Im Anschluss an diese Ankündigung sammeln wir Kollekte des heutigen Gottesdienstes ein, die ist bestimmt für die allgemeine Gemeindearbeit. Im Ausgang sammeln wir für diakonische Aufgaben in unserer Gemeinde. Und wir nehmen Anteil an Freude und Leid in unserer Gemeinde. Und es ist eine ganz lange Liste tatsächlich von Menschen, die verstorben sind, alt geworden sind im Glauben in unserer Gemeinde, an die wir auch jetzt ganz bewusst denken wollen. Aus unserer Gemeinde ist verstorben Otto Bleken. Schneverdinger ist im Alter von 100 Jahren verstorben. Verstorben Irmgard Petersen, geborene Schröder, zuletzt wohnhaft in der Wiesentrift, im Alter von 88 Jahren. Werner Schröder, zuletzt Feldstraße 1, ist verstorben im Alter von 85 Jahren. Hanna Lühmann, geborene Schirmer, der zuletzt in der Wiesentrift gelebt, sie ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Josef Förster, er hat zuletzt im Tannenhof gelebt, im Alter von 92 Jahren. Günter Kröger aus Bad Fallingbostel ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Heinz Votteler hat zuletzt in Bispingen gelebt, ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Und am kommenden Dienstag um 13 Uhr nehmen wir als Gemeinde auf dem Friedhof Abschied von Wilhelm Petersen, der im Alter von 87 Jahren verstorben ist und ganz lange ein ganz fester Teil von Peter und Paul, auch von uns als Gottesdienstgemeinde gewesen ist. Lassen Sie uns miteinander beten. Vater im Himmel, wir danken dir für das Leben dieser Menschen aus unserer Gemeinde, die du so viele Jahre und Jahrzehnte durch ihr Leben begleitet hast, denen du jeder und jedem auf deine Weise begegnet bist, ihr Leben gesegnet hast und sie dabei mit deiner Liebe begleitet hast. Wir bitten dich, dass sie jetzt bei dir sind, in deinem Reich geborgen, dass sie verstehen, was das heißt, wenn du sagst, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wir bitten dich für alle, die um sie trauern. Tröste du sie. Hilf ihnen, mit dem Schmerz der Leere gut umzugehen. Schenk ihnen Hoffnung, dass ihre Lieben bei dir sind und dass du einen Weg für sie in ihre Zukunft hast. Uns allen schenke diesen Glauben und diese Gewissheit, dass wir in deiner Hand, in deinem Frieden gut aufgehoben sind. Heute, morgen, alle Tage unseres Lebens und dann einst in deiner Welt. Amen. Fünfhundertfünf aus der Liedermappe, ist das wahr? Ah ja. Aus der Zwiebel wird die Blume, aus dem Samen kann ein Baum, in Kokons versteckte Hoffnung, Schmetterlinge frei im Raum. Im Schnee und Eis des Winters träumt der Frühling seinen Traum. Unentdeckt, bis deine Zeit kommt, Gott allein gibt ihm Raum. In der Stille wacht ein Lied auf, sucht nach Wort und Melodie. Nacht und Dunkel weicht dem Morgen, hoffnungsvolle Harmonie. Aus dem Gestern fließt die Zukunft und sie bringt es jetzt Vision. Entdeckt, bis ihre Zeit kommt, Gott allein kennt sie schon. Unser Ende ist ein Anfang, unsere Zeit birgt Ewigkeit. Aus dem Zweifel steigt der Glaube, aus dem Staub Unsterblichkeit. Aus dem Tod folgt Auferstehung und das Ende ist Gewinn. Unentdeckt, bis seine Zeit kommt, Gott allein kennt den Sinn.
Haben wir noch ein bisschen zusammen, Elke? Dann singen wir nochmal Hiroko. Können wir es noch einfach nochmal singen? So ein schöner Text. 505, das ist Gold.
Der Zwiebel wird die Blume, aus dem Samen kann ein Baum, in Kokons versteckte Hoffnung.
Wir wollen miteinander Fürbitte halten, das Vaterunser beten und dazu stehen wir, soweit es möglich ist, auf. Vater im Himmel, so im Rückblick aus der Ferne klingt das nett, schön und erbaulich, dass der Jeremia festgehalten hat, dass er vertraut hat und seinen Weg gegangen ist. Mittendrin muss das einfach nur hart und viel zu schwer gewesen sein für ihn. Wir bitten dich darum, dass du an unserer Seite bist. Wenn wir manchmal das Gefühl haben, die Last unseres Lebens ist zu schwer, der Weg, den du uns führst, ist nicht unserer, dass du uns Mut gibst, dass du uns durchträgst und hältst und dass du uns immer wieder so ansprichst, wie wir das für uns brauchen, in unserer ganzen Schwäche und Unsicherheit. Und dass wir dann spüren, du bist da und das alleine zählt und kann tragen. Wir bitten dich für unsere Gemeinde. Schenk, dass sie ein Ort wird, in dem Glaube wachsen, reifen kann, in dem wir miteinander im Gespräch sind, voneinander lernen, miteinander lernen und dich immer wieder neu entdecken.
füreinander beten, aufeinander Acht haben und miteinander teilen, was du uns an Gaben gibst. Wir bitten dich für die, die schwach sind, sei du ihre Stärke. Wir bitten dich für die, die traurig sind, einen lieben Menschen verloren haben, vielleicht schon vor langer Zeit, sei du ihr Trost, werde du ihre Hoffnung. Wir bitten dich für unsere jungen Menschen, die Kinder aus der Kita, die jetzt auf dem Weg in die Schule sind, die Konfis, die vor einigen Wochen konfirmiert wurden und jetzt gucken, wie es weitergehen kann für sie. Für unsere evangelische Jugend, die auf Reisen geht, hier in der Gemeinde und im Kirchenkreis an vielen Orten. Behüte und begleite du sie, segne sie. Und wir werden irre an unserer Welt, in der wir sind. Wir verstehen die Kriege nicht, die Ungerechtigkeit nicht, den Hass, den Zorn, die Unversöhnlichkeit. Und bitten dich darum um deinen guten Geist für alle, die die Verantwortung tragen. Um deine Kraft und deinen Trost für die, die in diesem ganzen Elend leiden. Und für uns um ein waches Herz, einen aufmerksamen Blick. Für die Momente, die Orte, an denen du uns brauchen kannst. Miteinander beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Verleih uns Frieden gnädiglich. Geht in diesen Tag, in diese Woche unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.